herzlich willkommen zur Episode 2 meines Podcasts und damit auch schon zur ersten Interviewfolge. Heute habe ich Lena Wittneben zu Gast. Lena ist systemischer Coach und Edutainerin. Was das genau bedeutet, erfährst du gleich im Interview. Ihr Credo ist eine Songzeile aus einem Lied von Leonard Cohen, nämlich "There is a crack in everything and that is how the light gets in." Und genauso heißt auch ihr eigener Podcast "There is a crack in everything", also hör dir den unbedingt mal an. Sie selbst bezeichnet sich als Expertin für mehr Erfolg und Balance ohne Selbstoptimierungswahn und Chaka-Attitüde. Und genau das verkörpert sie meiner Meinung nach auch und hat deswegen vor kurzem ein einwöchiges Praktikum in einem Hospiz gemacht. Und darüber sprechen wir heute, was sie dabei über das Sterben, aber vor allem auch über das Leben gelernt hat. Also, lass dich inspirieren. Ja, Lena, herzlich willkommen in meinem Podcast diesmal.
Ja, hi Dennis, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf.
Normalerweise startet man ja in Podcasts so mit den Fragen, ja, was hast du irgendwie, was wolltest du als Kind werden? Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Ich starte mal direkt mit einer anderen Frage, nämlich hast du Angst vor dem Sterben?
Puh, das ist wirklich mal ein Einstieg. Habe ich Angst vor dem Sterben? Ich sag's mal anders. Also ich habe keine Angst vor dem Tod. Mhm. Und wenn ich in Frieden sterben kann, wenn ich in Ruhe gehen kann, dann habe ich, glaube ich, auch keine Angst vorm Sterben.
Ja, also sehe ich genauso. Wir kommen ja später wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr darauf zu sprechen, was da unsere Erfahrungen mit dem Thema sind. Aber mir geht es genauso. Der Sterbeprozess an sich, ja, bin ich nicht so scharf drauf. Vor dem Tod habe ich eigentlich wirklich auch keine Angst, muss ich sagen. Und bevor wir jetzt natürlich schon nochmal zurückblicken, auch auf dein Leben, aber wenn du jetzt nur noch ein Jahr zu leben hättest, in die Zukunft geblickt, was wären denn so die Sachen, die du gerne noch auf jeden Fall machen würdest, tun wolltest, besitzen wolltest, keine Ahnung.
Ja, danke, dass du gleich besitzen sagst, weil besitzen, das kann ich, glaube ich, ad hoc streichen. Ich bin wenig materiell veranlagt. Das heißt nicht, dass ich nicht schöne Dinge auch mag und auch Luxusgüter nicht zu schätzen weiß. Also bitte nicht missverstehen. Aber ich habe beispielsweise vor 10 Jahren, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, bin ich hier in Hamburg bewusst in eine sehr, sehr kleine Wohnung gezogen und habe auch bewusst all meinen Kleiderschrank und mein Bücherregal radikal reduziert. Ne? Und wirklich in, out, out, also für etwas, was ich mir neu kaufe, geht irgendwie auch etwas raus, weil ich es immer schön finde, wirklich reduziert zu leben. So ja. Reduktion als Ausdruck wahren Luxus. Mhm. Aber um natürlich auf deine Frage zurückzukommen, Dennis, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der eine Bucketlist, eine Löffelliste hat, wo dann irgendwie große Dinge draufstehen, wie, weiß ich nicht, Niagara-Fälle, Skydiving, whatever. Ich persönlich glaube nämlich sogar immer, dass auch so ein paar, wenn es so verrückte Träume gibt, dass die auch so Flausen im Kopf oder verrückte Träume bleiben dürfen. Und ich probiere wirklich allen Ernstes die Dinge, auf die ich wirklich, wirklich Bock habe, umzusetzen, einfach zu tun. Und Stand heute bin ich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben, weil ich es eben sehr selbstbestimmt gestalte.
Ja, das ist doch schon mal schön. Hört man jetzt nicht alle Tage. Von daher freut mich das. Und jetzt schauen wir trotzdem mal so ein bisschen zurück, mal angenommen, oder nicht angenommen, sondern du blickst jetzt mal auf dein bisheriges Leben zurück, auf deine 23 Jahre ungefähr,
gell? Och, danke, eine mittelalte Frau sehr gerne. Ich bin, ich werde in diesem Jahr 44,
genau. Okay, ja. Und was war jetzt?
Ich bin guten Mutes, dass ich noch, dass ich auf jeden Fall noch 88 werde.
Ja, das ist so, klar. Also das hoffe plus ich doch X. Auch. Ja. Das hoffe ich doch auch. In den 44 Jährchen, was waren denn jetzt so die wichtigsten Stationen, wenn du mal zurückblickst, die dich am meisten irgendwie geprägt haben?
Ja, ist eine total schöne Frage und fange ich mal ganz basal an, denn einfach meine Geburt. Also ich bin unglaublich dankbar, dass ich leben darf, dass ich lebe, dass ich Mitte der 70er, um es nochmal ins Spiel zu bringen, einfach in einer Demokratie geboren bin. Ja, das ist ja erstmal totaler Zufall, dass ich in der Genlotterie irgendwie auf die Welt gekommen bin, aber eben auch, dass ich in einer Zeit von Frieden, in einer Demokratie geboren bin. Insofern Punkt 1 auf jeden Fall die Geburt, um überhaupt dieses Wunder des Lebens mit all seinen Irren und Wirrungen mitmachen zu dürfen. Und ansonsten sind für mich so zwei ganz, ganz einschneidende Erlebnisse gewesen, dass ich mich so nach dem Berufseinstieg, ich hatte damals zunächst nur eine Lehre gemacht, und war in einer inhabergeführten Bildagentur und Fotostudio und war da unfassbar unglücklich.
Was für eine Lehre war das denn?
Das war damals Obacht, ja, wir fangen an mit Internetstunde Null. Das war einer von diesen neuen Medienberufen und hatte den kryptischen Titel Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Okay. Also ich sage das immer so ein bisschen salopp, das war so ein Infobroker für Arme. Und damals in der Bildagentur, wo du natürlich irre viele digitale, hey, Neuzeit-Fotos hattest, ja, hab ich da eben gearbeitet. Und ich war da aber unglaublich unglücklich aufgrund einer unfassbar schlechten Führung, also wirklich noch so richtig autokratisch. Und da habe ich irgendwann den Hintern hochgekriegt, also bin aus meiner Opferleidenshaltung herausgekommen und habe nochmal ein Studium nebenbei am Abend und am Wochenende aufgesattelt, Medienfachwirtin, was für mich dann einfach die Basis war, um zu wissen, so okay, alles klar, wenn ich wirklich in meinem Leben nochmal mehr Verantwortung übernehmen will, wenn ich all meine beruflichen Ideen und Träume auch in die Tat bringen will, dann muss ich und will ich auch faktisch mich noch mehr aufschlauen und brauche ich auch de facto eine höhere Qualifizierung. Mhm. Genau, und dass ich da einfach aus dem Quark gekommen bin, und dann eben auch eine neue Anstellung gefunden habe. Ich habe dann damals Mitte der 2000er hier in Hamburg in einem großen Verlagshaus angefangen und habe da quasi so Internet von der Stunde Null gelernt. Und das war so meine zweite ganz, ganz große Station, in großen Konzernen zu kommen, tolle Chefs zu haben, also wirklich Führung zu erleben, gefördert zu werden und in einer neuen Sache mich so richtig mit Leidenschaft reinzustürzen. Und der dritte ganz, ganz wichtige Schneide- oder Wendepunkt in meinem Leben war dann, als ich mich vor 10 Jahren selbstständig gemacht habe. Also so schön, wie die Verlagsjahre auch waren, ich habe halt unfassbar viel Gas gegeben, habe mich damals dann auch viel über die Arbeit definiert, ja, also jetzt nicht prestigemäßig, aber einfach so, oh, Verantwortung und gearbeitet wirklich wie eine Beknackte, muss man sozusagen. Bin dann auch klassisch krank geworden. Und habe dann eben den Stecker gezogen, hab mir damals auch überlegt, was ist wirklich wichtig, was will ich wirklich, und habe mich dann eben vor 10 Jahren selbstständig gemacht. Und insofern Geburt, aus dem Quark kommen, ja, und letztlich der Sprung in die Selbstständigkeit. Das sind für mich meine absolut zentralen Wendepunkte im Leben.
Ja, spannend, krass. Und bist auch noch selbstständig heute und jetzt mal Corona außen vor gelassen, wenn das nicht da wäre, nicht da ist, womit verdienst du normalerweise dein Geld?
Also du meinst in der Zeitrechnung Prä-Corona, genau, ja, also jetzt 2 Wochen, wir sprechen gerade ja so knapp Ende März zurück. Ja, was ich mache, ich bin systemischer Coach und ganzheitliche Gedächtnistrainerin und von Hause, wie gesagt, auch noch Medienfachwirtin und mache dahingehend so Marketingberatung für Gründer, Einzelunternehmer. Also wie kann man sichtbar werden, wie kann man seine Presse- und PR-Arbeit in Eigenregie machen, wie kann man netzwerken, und im systemischen Coaching-Bereich und im Gedächtnistraining, ich nenne mich da immer Edutainerin, ja, so nach dem Motto, schlimmstenfalls macht es auch noch Spaß und du fühlst dich unterhalten, mache ich eben größtenteils entweder auf öffentlichen Konferenzen und Kongressbühnen oder eben in Firmen, gebe ich Vorträge und mache Workshops so rund um die Themen, wie können wir ohne, das ist mir mal ganz, ganz wichtig, Selbstoptimierungswahn und ohne irgend so ein Coaching-Chaka-Getour produktiv bleiben, konzentriert bleiben, fokussiert bleiben, aber dabei eben auch mental erholt. Genau, okay. Und das ist ein guter Mix. Und dann hast du auch schon angekündigt, habe ich auch noch einen Podcast. Also ja, es sind einfach viele, viele Tätigkeiten, die letztlich aber immer auf ein Wozu oder ein Purpose, um meine Anglizismen ins Spiel zu bringen, bei mir einzahlen.
Und der ist nochmal in einem Satz zusammengefasst.
Oha, das hört sich jetzt fast Elevator-Pitch-mäßig an.
Ja, genau.
Letztlich ist es für mich immer am wichtigsten, Menschen, und da sage ich häufig auch wieder, mit sich selbst in Kontakt zu bringen und andere in Kontakt zu bringen. Und was ich damit meine, ist eigentlich nicht, dass ich mich jetzt irgendwie abfeiere, wenn ich auf der Bühne stehe und denke so, oh geil, voll toller Vortrag, oh, die Leute lachen und klatschen, sondern wenn ich merke, dass die Dinge, und ich habe die Weisheit ja weiß Gott nicht mit Löffeln gegessen, also ich bin ja selbst eine permanent Lernende und eine, die sich auch immer wieder konzentrieren und mental erholen muss. Ja. Aber für mich ist mein Wozu einfach, wenn ich merke, dass Menschen durch die Impulse, die ich gebe, einfach wieder mit sich selbst in Kontakt kommen. Und bei allen anderen Dingen, sei es jetzt eben die Marketingberatung oder bei Workshops, einfach auch wieder Menschen untereinander in Kontakt zu bringen. Und das sind einfach Dinge, für die ich gerne aufstehe, für die ich loslaufe und ja, die mich einfach glücklich machen. Also ich finde auch immer, wenn man sich untereinander nicht vernetzt, ohne einen Hintergedanken. Also es ist auch total okay, wenn irgendjemand Affiliate-Deals macht oder sagt so, ey, wenn du darüber einen Job bekommst, dann kriege ich über so und so viel Prozent. Finde ich total legitim, aber ich selbst empfinde es immer einfach nur als unterlassene Hilfeleistung, wenn man beispielsweise irgendwie nicht eine Firma mit Freelancer X in Kontakt bringt oder dem einen nicht erzählt mit, ey, der könnte genau das gebrauchen, was du tust. Also ich bringe einfach oder ich stelle einfach gern Kontakte und Verbindungen her.
Okay. Ja, der Elevator ist schon jetzt zweimal hoch und runter gefahren.
Du, wir nehmen da in Hamburg, gibt es ja noch, gibt's noch ein paar
Paternoster.
Die fahren immer so eine Schleife. Aber,
oder man kann zwischendurch rausspringen und bei dem anderen wieder reinspringen.
Genau. Oder Dennis, long story short, Menschen mit sich und anderen in Kontakt zu bringen.
Das klingt gut. Nee, perfekt. Also, genau. Ja. Das verstehe ich auch jetzt. Danke dir. Ja. Was ich nicht wusste, dass du Gedächtnistrainerin bist. Also die anderen Marketingberatung, systemisches Coaching und so, das hatte ich auch. Aber
ich könnte jetzt einen schlechten.
Du bringst mir bei, wie ich mir Sachen besser merken kann und so. Mhm.
Also an der Stelle wäre natürlich jetzt eine Steilvorlage für einen unfassbar schlechten Gag gewesen, aber den spare ich mir jetzt, frei nach dem Motto, hast du wohl vergessen, dass ich Gedächtnistrainerin bin. Nee, aber ohne Flachs, genau, das mache ich auch und da geht es eigentlich immer auch nur darum, wieder spielerisch sich etwas zu merken, Emotionen einzusetzen, aber ja, das kennst du aus den vielen, vielen Büchern, die du gelesen hast, ja auch alles.
Ja, da habe ich auch noch einen flachen Witz dazu.
Hau raus, immer gut.
Mutter meiner Freundin letztens meinte, wie heißen nochmal diese einen Tabletten, die ich da immer nehme? Wieso, für was sind denn die Tabletten? Ja, für den Kopf, damit ich die Sachen besser merken kann.
Sehr schön.
Also geht in eine ähnliche Richtung.
Ja, du, ich bin immer leicht zu erheitern, also hau raus.
Ja, spannend. Jetzt wollen wir irgendwie die Kurve kriegen. Ich weiß noch nicht genau wie, deswegen moderiere ich einfach mal rüber. Zum Thema tatsächlich nochmal Sterben, Tod und so weiter. Ich habe nämlich voll bei dir einen Xing-Artikel gelesen, war es, glaube ich, gell? Ja. Wo du beschrieben hast, dass du auch erst vor kurzem eine Woche im Hospiz gearbeitet hast, da mitgeholfen hast. Erzähl mal ganz kurz erstmal, wie kam es dazu? Hat dich das schon länger gereizt? Wie bist du da dran gekommen?
Ja, und ich finde auch, wir können sogar auch fast weiter lachen, weil ich habe das Hospiz auch wirklich als einen Ort der Freude und des Humors empfunden. Also das nur einmal vielleicht von weg geschoben. Ja, es gibt so eine bundesweite Initiative, ein Programm, das heißt Seitenwechsel. Und da können Führungskräfte oder eben auch ich jetzt als Coach für eine Woche als Praktikant wohlgemerkt in eine soziale Einrichtung gehen. Also die arbeiten nicht nur mit Hospizen zusammen, sondern auch Obdachlosenhilfe, Suchtkliniken, Straffälligenprävention und so weiter und so fort. Und mich hat ja Hospizarbeit, ich kann ja eigentlich gar nicht mehr so genau sagen, warum denn es, aber irgendwie hat mich das schon immer interessiert, bewegt, getriggert. Und als ich dieses Programm auf einer Gesundheitsmesse kennengelernt habe, ja, war das für mich nach einer kleinen Überlegzeit keine Frage mehr, dass ich ja daran gerne teilnehmen wollte. Mhm. Und das habe ich eben jetzt im vergangenen Monat für eine Woche hier in einem Diakoniehospiz, was zu einem großen Krankenhauskomplex hier in Hamburg gehört, habe ich dort eine Woche als Praktikantin mitarbeiten dürfen, genau.
Okay, ja, dann nehmen wir uns mal kurz vielleicht mit, da nochmal so ein bisschen rein, wie die Stimmung war, weil, genau, ich erzähle auch gleich mal, was ich aber auch nicht Hospiz, aber Palliativstation-Erfahrung leider und fand das eigentlich auch wahnsinnig beruhigend, die Stimmung, wahnsinnig, schon auch also positiv übertrieben, aber irgendwie so ein bisschen fröhlich fast und ja, gar nicht so, wie man sich's vielleicht unbedingt vorstellt von außen. Also nimm uns gerne mal mit und erzähl mal so, was da auch deine Aufgaben waren, was du da überhaupt machen durftest, was für Gespräche hattest.
Ja, total gerne. Also das Hospiz hat 14 Plätze für Gäste und ich finde, das ist schon mal so der erste schöne Aspekt, dass die Menschen, die dorthin kommen, nicht Patienten heißen, sondern Gäste. Und es gibt da ein großes Team an Pflegerinnen und Pflegern, die in einem Drei-Schicht-System arbeiten. Und was halt total schön ist, im Gegensatz zum Krankenhaus, ist, dass sie natürlich einen ganz anderen Betreuungsschlüssel haben. Das heißt, es gibt in der Regel in einer Schicht 4 Pflegerinnen, Pfleger und die betreuen dann eben diese 14 Gäste. Und meine Aufgabe war es, ich war dann auch mal in der Frühschicht eingeteilt, im Spätdienst, im Mitteldienst. Ja, also für mich als Early Bird war das auch sehr, sehr dankbar. Ich konnte endlich mal so richtig früh irgendwo anfangen, 6.30 Uhr ging es los. Ah, krass, und ich habe die Pfleger halt bei ihren ganz normalen Tätigkeiten begleiten dürfen und natürlich auch unterstützen dürfen. Das sind dann solche Dinge wie morgens Frühstück bringen, Tabletten bringen, natürlich dann ja alle Mahlzeiten, das Mittagessen und das Abendbrot, bei der täglichen Pflege zu helfen, also Gäste auch die die bettlägerig sind, auch zu waschen, zu versorgen, auch kleine Spaziergänge zu machen mit Gästen, also im Flur, im Hospiz selbst. Es war in so einem wunderschönen Kreuzgang angelegt. Ja, und dort einfach auch zusammen Zeit zu verbringen, miteinander zu sprechen. Und ansonsten gehörte über dieses Pflegeteam zum Hospiz natürlich auch noch weitere Mitarbeiter, wie ein eigener Seelsorger, wie Sozialarbeiterin, wie der Küchendienst. Und dort habe ich dann eben auch mit allen Berufsgruppen immer sozusagen so ein Gespräch führen dürfen, die ausquetschen dürfen. Und was auch total schön war, ich bin jetzt persönlich kein Mitglied der Kirche, aber habe auch für mich einen ganz, ganz eigenen Glauben. Mhm. Und einmal in der Woche gab es auch auf der Station in dem Hospiz eine Andacht, wo wir gemeinsam gesungen, gebetet haben und auch den Gästen gedacht haben, die in der Woche verstorben sind. Also in diesen 5 Tagen, Montag bis Freitag, wo ich dort gearbeitet habe, sind auch 4 Gäste verstorben.
Ja, ja.
Und es war, für mich war das auch total schön, mit was für einer Inbrunst die Pastorin dann einfach auch so ein Thema ausgesucht hat. Und es hat mich enorm berührt, als ich auch gesehen habe, wie stark die Gäste wirklich an ihren Lippen hingen und was das wirklich auch für einen Labsal und für eine besondere Dreiviertelstunde in so einer Woche gewesen sein muss, um sich da mit Glauben, mit Hoffnung, mit all unseren ganz, ganz großen Themen auseinandersetzen zu dürfen.
Ja, genau. Also war bei euch auch, bei mir war es ein enger Verwandter, der leider letztes Jahr im Sommer da gestorben ist, wir ihn auf der Palliativstation begleitet haben auch. Und da kam dann einmal die Woche eben auch ein Pianist, der es so freiwillig gemacht hat. Und dann haben alle ihre Türen, das waren auch so 10 Zimmer insgesamt, 10 Gäste, und die haben dann ihre Türen aufgestellt, sodass sie dann das Klavier hören konnten, weil die meisten waren nicht mehr irgendwie in der Lage, dann auch dahin zu gehen. War da auch irgendwie so Musik einmal die Woche oder so?
Ich weiß, dass es das in einem anderen Abstand gab, so Hausmusikabende. Mhm. Es gab da einfach auch so einen kleinen, total schönen Aufenthaltsraum mit einer Cafeteria, einem Wintergarten und auch einem Aquarium, wo ich mit einem Gast immer total gerne reingeschaut habe. Aber jetzt in dieser einen Februarwoche, wo ich da war, gab es die Musik nicht. Aber ansonsten wird dort auch musiziert. Und klar, Musik hat natürlich was total Heilendes, was total Verbindendes. Und in der Andacht wurde aber auch Klavier gespielt und wir haben natürlich auch alle zusammen gesungen.
Ja. Ja, ist schon, also ich habe es halt damals auch mit so einem Pfleger da gesprochen, oder der war eigentlich Hospizhelfer, war gar kein Pfleger, und der hat dann aber auch gemeint, für ihn ist halt immer diese spannende Atmosphäre, dass wirklich alle gleich sind, also dass da egal, wer da reinkommt, was für ein Auto du vorher gefahren hast und so weiter, da auf einmal müssen alle im wortwörtlichsten Sinne die Hosen runterlassen und man ist dann doch irgendwie wieder gleich, und das schafft irgendwie auch so eine Ebene, dass man direkt irgendwie ins Gespräch kommt und nicht lange rumfackelt, weil man weiß nicht, wie viel Zeit die Leute noch haben, und unterhält sich deswegen gleich über intensive Themen, sag ich mal. Hattest du da auch ganz, ganz spannende Gespräche irgendwie mit den Gästen, mit den Pflegern und so?
Also ich find spannend, was du sagst. Es ist egal, was du draußen warst, ne? Weil als ich dieses sehr lange Gespräch mit dem Hauspastor hatte, der drückte das so schön aus mit, auch wenn es sich jetzt vielleicht ein bisschen klischee-mäßig anhören mag, so, hier kommen halt alle zusammen. Wir haben hier Obdachlose gehabt, wir haben hier einen Konzerndirektor gehabt, und am Ende eines Tages, also der letzte Kleiderschrank hier, der ist klein. Ja. Und bei uns geht es einfach um das konzentrierte Leben in der Tiefe. Und das finde ich ist irgendwie so ein sehr, sehr schönes Bild und beschreibt ja auch nochmal das, was du auf der Palliativstation erlebt hast. Und um deine Frage zu beantworten, also in den Gesprächen, in denen ich mit Gästen gewesen bin, ging es jetzt weniger um wirklich das, so nach dem Motto, um wofür hast du gelebt, wofür bist du losgelaufen, sondern um das ganz Unmittelbare, was gerade passiert. Also mit einer Dame, die war auch hoch betagt, konnte auch wirklich nur noch ganz leise und heiser sprechen. Mit der habe ich einfach total gern in dem erwähnten Aufenthaltsraum gesessen, und wir haben zusammen ins Aquarium geguckt und Schnecken gezielt oder Mensch, ey, wo ist denn der Tigerfisch heute? Also einfach nur dieses ganz Basale, was eben nicht basal ist, gemeinsam im Moment zu sein.
Ja.
Und das habe ich an vielen Ecken und vielen Eckenenden und in Gesprächen erlebt.
Ja, ich glaube auch, viele erwarten dann, dass man am Ende dann irgendwie da liegt und dann zieht nochmal das Leben wie so ein Film vor dem inneren Auge vorbei, und dann redet man den ganzen Tag nur noch in philosophischen Weisheiten vor sich hin und belehrt die Leute, die noch auf der Erde bleiben und so. Ja. Aber so ist es ja nicht. Also man hat da, glaube ich, irgendwie, also viele verdrängen es auch einfach und schauen sich halt lieber die Formel 1 an, als jetzt über den Tod nachzudenken. Aber das ist vielleicht auch, so wie halt viele damit umgehen einfach.
Absolut. Und da, wo du das sagst, Dennis, fällt mir auch ein Satz ein, der arbeitet, obwohl es jetzt auch schon anderthalb Monate her ist. Aber ich glaube auch, dass es so ein Satz ist, den ich mit in meine nächsten 44 plus x Jahre nehmen werde. Das hat auch besagter Hauspastor gesagt. Der meinte einfach so, so wie wir leben, so sterben wir auch. Und ich glaube, das kann vielleicht auch eine Allegorie sein zu dem, was du gerade so bildhaft skizziert hast mit diesem, ja, mein Gott, halt Formel 1 gucken. Ne? Und wer war ich einfach in meinem Leben und konnte ich mich einlassen, konnte ich vertrauen, konnte ich einfach auch zulassen. Und ich glaube, so können wir dann eben auch gehen. Und halt auch so das Metathema Dankbarkeit. Ne? Also bin ich, genau. Schaue ich einfach in Neid und in Zorn und irgendwie immer im Mangel auf mein, was gerade ist oder auf die Vergangenheit. Oder sage ich einfach, hey, gesunder Fatalismus, es ist, wie es ist. Es gibt Dinge, die kann ich nicht verändern. Aber das, was da ist, ist wunderschön. Und ich habe aber eben halt auch eine ganz große Möglichkeit, meine Träume und meine Wünsche ins Leben zu bringen.
Genau,
ich glaube, das ist ganz, also, ganz wichtig.
Das fand ich wirklich ganz spannend, auch jetzt als jemand, der quasi ja weiterleben durfte dann.
Ja.
Während die anderen da eben, ja, wie du auch gesagt hast, einer nach der anderen gestorben ist auf der Station. Ich glaube, das ist wahrscheinlich fast ein normaler Schnitt, so 4 bis 5 pro Woche.
Ja.
Ist halt schon extrem, das dann da so zu sehen. Und trotzdem habe ich dann auf einmal ganz andere Prioritäten gesetzt für mich. Und ja, so ein bisschen wie während Corona, auf einmal geht es halt doch alles, was vorher nicht ging. Und ich habe dann auch Termine abgesagt, mir ganz gut überlegt, mit wem telefoniere ich jetzt, wen treffe ich persönlich und so. Und das ist ja schon auch, also wird ja häufig so als Coaching-Tool verwendet quasi so.
Ja,
stell dir irgendwie vor, du hättest jetzt nur noch 3 Jahre zu leben oder den Tod quasi ein bisschen ins Leben zu holen, um auch wieder Prioritäten zu setzen. Verwendest du das auch ab und zu in deinen Coachings irgendwie? Oder
Ich hatte mal zweimal die softere Variante, indem ich nicht auf die Grabrede eingegangen bin, wobei ich das auch kenne und das auch wirklich sehr, sehr mega kraftvolles Tool, als ein mega kraftvolles Tool empfinde. Ich habe zweimal die Variante gemacht mit was soll an deinem 90. Geburtstag so von deinen besten Freunden erzählt werden?
Ja,
das geht natürlich aber in eine ganz, ganz ähnliche Richtung, klaro.
Ja, das stimmt. Ich habe letztens, fällt mir gerade ein Interview mit Campino gesehen, der Sänger von den Toten Hosen. Und der, selbst der meinte, seit er Anfang 20 ist und so das erste Mal irgendwie ein bisschen Geld verdient hat, schaut er sich regelmäßig sein Testament an und überarbeitet das. Und zwar nicht, weil er jetzt sagt, wem vererbe ich meine Millionen oder so, sondern weil er sagt, dadurch priorisiert er halt nochmal so ein bisschen. Und es geht ihm mehr darum, so einen kleinen Ring, der ihm irgendwie viel bedeutet, oder vielleicht ein Auto oder was. Also so Dinge, die ihm wirklich viel bedeuten, wem würde er die überlassen? Welchem Freund, welcher Freundin? Und dadurch rückt er sich halt nochmal so ins Bewusstsein, wem er jetzt gerade wirklich nahe ist oder wer vielleicht einfach irgendwie ein guter Bekannter ist, aber mehr nicht und so. Also fand ich ganz interessant, dass selbst er da so eine Übung macht, um das regelmäßig zu reflektieren.
Ja, und ich glaube auch, wo du das ansprichst, Dennis, dass es, glaube ich, auch wirklich die Regelmäßigkeit ist, ne? Weil wir sind ja ständig an anderen Punkten in unserem Leben, sei es jetzt, weil wir gerade irgendwie einen neuen Step in der Karriere, um es mal als Karriere zu bezeichnen, rocken oder jemand gründet eine Familie oder ist selbst irgendwie erkrankt. Und insofern haben wir auch zu jedem Zeitpunkt unterschiedliche Prioritäten. Deshalb, glaube ich, kann das ganz, ganz wertvoll sein, da auch immer wieder, Stichwort Kompassnadel, sich irgendwie neu auszuloten. Ne?
Ja. Du hattest doch in deinem Podcast auch mal eine Frau zu Gast, die ihren damaligen Mann oder Freund verloren hat, gern jetzt auch irgendwas über den Tod bloggt und Podcast macht, soweit ich weiß.
Ach nee, genau, da gab es zwei, aber wenn du das
mit
den Tod bloggen meinst, gemeinsam ist das, die Carina Stöwe, die auch den Tod unplugged, so ein
Podcast
hat. Genau, die hat ihren Papa damals verloren,
Okay,
aber ein anderer Gast, die hat leider vor jetzt 3 Jahren ihren Partner von jetzt auf
gleich
verloren.
Und hast du mit denen auch irgendwie drüber gesprochen oder was, weil ich auch immer überlege, wie kann man denn den Tod doch mehr so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft drücken? Ja, wie ist es nicht sowas, es ist ja immer sowas, worüber man nicht spricht oder wie wir jetzt, dann wird man irgendwie ganz bedächtig und andächtig und wenn man irgendwie lacht und wir haben in dem Zimmer da, also kurz vor dem Tod haben wir echt lauthals gelacht und so und andere auch.
Ja, wie schön,
Und das ist, also es gehört dann einfach zum Leben dazu. Genau. So, aber wie kann man das schaffen, den so ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen? Hast du da irgendwelche Ideen?
Also ich glaube, das, was du tust, also jetzt nicht, weil ich dein Gast bin, sondern einfach, dass du darüber redest, ja, dass du dieses eine Buch gelesen hast, davon dein zweites Kapitel in deinem tollen Werk gemacht hast. Also ich glaube, es einfach wirklich besprechbar zu machen. Und wir sind jetzt ja hier nicht mit Samthandschuhen und oh Gott, ja. Sondern einfach darüber sprechen und auch über Ängste darüber sprechen und auch Trauer zu zeigen und zuzulassen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, es wirklich in die Mitte zu holen, weil auch jetzt wieder, hört sich wieder an nach Glückskeks oder Teebeutelspruch, ja, aber, genau, ja. Viel zitiertes Aber, wir wissen ja nicht, ob uns heute Abend der Ziegelstein auf den Kopf fällt, ja? Ich gehe jetzt von diesen, hey, 44 plus x Jahren aus, aber ey, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht.
Ja, das stimmt. Und das ist ja auch mit so ein, also warum man ja den Tod quasi häufiger irgendwie ins Leben holen soll, ist ja, damit man auch einfach ins Handeln kommt, ja, und halt nicht immer Absolut. Nur irgendwie ganze 24 Stunden vor Netflix hängt und ja, gut, ja. Wenn das ist, was man will, dann ist ja fein, aber
klar.
Halt vielleicht ein paar Gedanken macht, was man sonst noch so will, wen man treffen möchte, was man noch irgendwie erleben will und so. Und dennoch, ja, schaffen es ja viele nicht mal loszulegen, sondern die überlegen sich dann vielleicht sogar auch, ja, bis ich zu meinem 90. würde ich noch gerne folgende drei Sachen erleben, aber sie schaffen es halt nicht, ins Handeln zu kommen. Und das ist ja bei mir auch so eine Rubrik in meinem Podcast, die ich gerne etablieren will, mit meinen Gästen darüber zu sprechen, wie schafft man es denn loszulegen? Also wie schaffst du es irgendwie, wenn du was tun willst, ein Ziel dir vorgenommen hast, dann auch wirklich anzufangen und dann natürlich auch dran zu bleiben? So.
Ja, also letztlich bist du natürlich der Experte, um wirklich Stichwort Ziele zu erreichen und ins Tun zu kommen. Bei mir ist es immer sehr, sehr zielführend, oder was ich dann auch meinen Coaches mitgebe, wenn es eben ein Thema ist, sich immer nach dem wirklichen Warum zu fragen. Also ich habe dann ein ganz basales Beispiel. Ich hatte mal einen Coachee, einen Mann, der war, hat sich sehr, sehr schlecht ernährt, war übergewichtig, hat geraucht und wollte dann wirklich so ins Tun kommen. Ne? Und dann so die Klassiker, du kennst das alles, smarte Ziele setzen, bla bla bla, Belohnung, Umgang mit Widerständen, tralala, lange Rede, kurzer Sinn, er kam halt irgendwie nicht aus dem Kniff. Und auch hier nochmal, long story short, letztendlich kam es raus, dass er eigentlich nur wieder eine neue Partnerin haben wollte. Für ihn war es aber so verschaltet mit, oh, ich muss wieder fitter sein, ich muss irgendwie einen guten Körper haben, ich muss mich auch gesund ernähren, sporty sein, tralala. Und da einfach immer wieder sich ganz, ganz ehrlich in innerer Klausur im stillen Kämmerlein zu fragen, warum will ich das wirklich? Warum will ich das wirklich? Immer wieder zu hinterfragen. Und dann natürlich, auch da bist du auch der Experte, so diese Wenn-Dann-Haltung. Ne? Das ist ja dann immer so dieses Leute, ja, wenn dann ist, ne? Wenn ich die Gehaltserhöhung komme, dann kümmere ich mich um eine neue Wohnung. Ja, Bullshit. Wenn es eingetroffen ist, dann haben sie ein neues Wenn-Dann. Und da komme ich dann auch immer so mit Gedächtnistraining, Stichwort Komfortzone, auch ein unfassbar inflationär gebrauchtes Buzzword. Ja, aber warum bin ich denn drin? Ne? Habe ich wirklich Angst, von den anderen verlacht zu werden? Ja, in der Steinzeit war das blöd, wenn ich aus der Höhle gekickt werden würde. Ist es Faulheit? Und sich da wirklich immer, immer ganz ehrlich zu fragen, was hindert mich wirklich daran, ins Tun zu kommen? Und warum will ich das ins Leben bringen?
Naja, wir haben ja im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, dass du dir zwei, drei schöne Ziele jetzt gesetzt hattest, die du auch dann theoretisch erreicht hast. Corona hat wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Okay,
aber,
ja.
Hast du da bei denen sofort losgelegt oder gab es da auch irgendwie so ein bisschen Startschwierigkeiten, wo du nicht genau wusstest, jetzt habe ich zwar das Ziel, aber wie nähere ich mich dem an, wie komme ich da hin?
Nee, also da bin ich echt so ein ziemlicher Hauruck-Typ. Das hört sich immer blöd an oder ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt Goethe zitiere, aber der hat einfach immer gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Und ganz, ganz ehrlich, also ich habe halt wenig Angst vor Ablehnung. Und wenn ich irgendwas will, dann, weiß ich nicht, sei es jetzt bei einer bestimmten Firma, wo ich unbedingt einen Workshop geben will oder eine ganz tolle Konferenz, die jetzt nicht auf mich zugekommen sind, sondern wo ich mich irgendwie bewerbe, meine Güte, dann recherchiere ich mir einen Wolf, dann gucke ich, wer ist dafür zuständig und dann schreibe ich die Person nett an, aber natürlich jetzt auch nicht mit bitte, nicht bitte, sondern ich überlege halt so, ey, was hätten die denn für einen Mehrwert, wenn ich den und den Inhalt oder den und den Impuls bringe? Und wenn ich kein Feedback bekomme, also da ist so mein persönliches Credo immer, höfliche Hartnäckigkeit hilft, ja, drei H's. Meine Güte, dann remind ich halt nach einer gewissen Zeit. Also ich glaube einfach immer, einfach machen und halber wirklich halt dranbleiben. Und bei mir ist es dann halt bei solchen Zielen, ja, ist es halt einfach Leute reminden, erinnern, so.
Ja, das ist spannend. Also, ja, ich habe jetzt dreimal betont, dass ich da Experte bin auf dem Gebiet, aber diese 3H kannte ich so noch nicht in der Formulierung. Die werde ich mir gleich aufschreiben.
Kannst du gerne übernehmen, habe ich
für mir mein nächstes leider auch
Buch,
nicht.
Genau, habe ich mir leider auch nicht ausgedacht, aber es ist halt echt einfach mein.
Wen muss ich eins angeben?
Von meinen Kredi.
Als Quelle.
Oh, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber das war auch jemand, der vor Jahren mal...
Im Zweifel Goethe oder Seneca.
Genau, im Zweifel war es immer Goethe oder der Dalai Lama oder
Gandhi. Ja, genau. Die 3 H's hat schon der Dalai Lama gesagt.
Genau, höfliche Artigkeit, ja.
Hilft, unbedingt. Genau. Ja, perfekt, damit sind wir leider auch schon fast
angelangt. Jetzt haben wir so viel gelacht beim Tod und gerade auch in dieser Stand heute Corona-Zeit. Ja, ich könnte mit dir noch ohne Ende weiterkommen.
Ja, gleichfalls, ja. Ich habe noch so ein paar kurze Fragen, kurze Antwort.
Spiel zum Schluss.
Und,
kurze Antwort ist für mich schwer. Ich habe ein neues Ziel, was ich erreichen kann. Ich gebe dir kurze Antworten, Dennis. Hau raus.
Wenn du gar keine Antwort kennen solltest, dann einfach weitersagen. Dann gehen wir zur nächsten. Aber ich glaube, dir okay. fällt bestimmt was ein. Hast du irgendeine App oder eine Website oder irgendwas, was du meinen Hörern und Hörerinnen gerne empfehlen willst, wo sie unbedingt mal drauf schauen sollten?
Also Eigenwerbung wäre jetzt ätzend. Nee, also ich finde immer, es ist immer wieder gut, zu einem Buch zu greifen. Es gibt mega gute Gadgets, Apps, Seiten, gar keine Frage, aber greift mal zu einem Buch.
Dann schließt sich die nächste Frage direkt an. Zu welchem Buch sollen Sie greifen?
Oh shit, okay. Hätte ich mich vorbereitet. Ich liebe Professor Dr. Gerald Hüther. Ich liebe die leider verstorbene Vera Birkenbiel. Mhm. Oh, ich finde Haben und Sein von Erich Fromm, habe ich schon als Teenager gelesen, einfach so ein Megawerk, ja. Und was ein ganz, ganz tolles Buch ist, ich weiß, du hast es in deinem wunderbaren Newsletter auch mal rezensiert, ist ich erzähle dir eine Geschichte. Das sind so Fabeln von, spricht man eben Jorge Bucay aus?
Keine Ahnung. Genau, perfekt.
Mhm. Eins habe ich schon tausendmal verschenkt und ganz wunderbar.
Ja, spannend. Das kann ich auch sehr empfehlen. Hast du irgendeinen Ratschlag jemals in deinem Leben erhalten, den du gerne weitergeben willst, der dich so beeindruckt hat?
Schöne, gute Frage. Mein Vater hat immer gesagt, andere kochen auch nur mit Wasser. Mhm. Und ich sage heute immer, wenn andere in Schnee pinkeln, ist es auch nur gelb. Also, ich glaube, das ist ganz gut, sich nicht von Titeln und von Karrieren einschüchtern lassen, sondern am Ende eines Tages, ja unabhängig von meiner Hospizerfahrung, sind wir alle nur Menschen, alle, die mal auf den Arm wollen, in den Arm wollen, ihre Träume verwirklichen wollen. Also in Schnee gepinkelt, gelb von jedem Bums.
Ja, weise Worte.
Ob die weise sind, weiß ich nicht, aber mir hilft das immer.
Da bleiben mir auch gar keine Fragen mehr übrig, außer wie die Hörer noch und Hörerinnen mit dir in Kontakt treten können, am besten über welche Kanäle du am besten erreichbar bist oder wo du auch wertvollen Content teilst, wie den Artikel über den, wie ich ja wieder jetzt auf dich aktuell aufmerksam geworden bin.
Ja, vielen Dank. Den habe ich auf Xing gemacht. Ich bin da Xing Insider. Ansonsten mache ich auch viel auf LinkedIn, auf Instagram oder eben meine Webseite lena-wittneben.de. Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die damals nicht auf Facebook gegangen sind. Insofern, da findet man mich nicht.
Du warst noch nie auf Facebook?
Nein, ich habe da damals keinen Account gemacht, aber ich war schon mal auf der Plattform. Verrückt.
Ja, was du dir an Lebenszeit gespart hast, da können wir eine eigene Podcast-Folge nochmal drüber machen.
Oh, weia. Ja, ja.
Das ist tief beeindruckend. In dem Sinne verabschiede ich mich bzw. bedanke mich ganz herzlich.
Ich danke dir, dass ich dabei sein darf.
Interview, war ein spannender Ausflug mal kurz zum Thema Tod und Sterben und wieder zurück. Und ich hoffe, dass die Hörer da einiges mitgenommen haben. Und deswegen würde ich dir jetzt auch das letzte Wort überlassen, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest. Hier ist deine Zeit.
Oh weia, das haben wir jetzt aber nicht abgesprochen, Dennis. Also einfach bleib gesund und einfach tun. Einfach machen, loslaufen.
Danke dir.
Ich danke dir.
Ja, das war schon die erste Interviewfolge. Wenn du auch die nächsten Interviews nicht verpassen willst, dann abonniere gerne den Podcast, entweder iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer du ihn hörst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, mach's gut.